Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute stellen sich Dominik und Oliver die Frage, ob es die Aufgabe des Product Owners ist, Qualität in die Arbeit des Teams hereinzubringen. Oder anders vielleicht, wie es Product Ownern gelingen kann, Qualitätsbewusstsein im Team zu aktivieren. Das heißt nicht zwingend, dass das alleinige Aufgabe von POs ist, aber wir haben ja ein Interesse als Produktmenschen daran, dass eine gute Qualität rauskommt aus der Arbeit des Teams. Ich denke, dass da eine Menge von Ideen drin stecken, die die beiden hier in dieser Folge besprechen, was man machen kann, wo man ansetzen kann. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß und dass ihr einige wertvolle Impulse daraus mitnehmt.
In meinen Gesprächen mit Product Ownern höre ich in der letzten Zeit immer häufiger, dass das, was ihnen die Developer liefern, das Development-Team liefert, immer schlechtere Qualität ist und dass das durchaus zu ihrem Nachteil ist. Und dann haben wir uns gedacht, dass wir dieses Thema in dieser Podcast-Folge einmal aufgreifen und von verschiedenen Perspektiven beleuchten wollen. Und wenn ich wir sage, dann wisst ihr, ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe Dominik an meiner Seite. Hallo Dominik.
Hallo Oliver.
Höre eigentlich nur ich das, dass die Qualität dessen, was in so einem Sprint geliefert wird, immer schlechter wird? Oder hörst du das auch?
Ich höre das schon auch immer wieder. Ich wüsste jetzt ehrlicherweise gerade nicht, ob das in letzter Zeit häufiger passiert als früher, weil das auch schon ein Thema ist, das ich vor 10, 15 Jahren auch immer wieder gehört habe, weil das halt in die Arbeit als Product Owner natürlich mit diversen Einflüssen einschlägt.
Ja. Und es gibt ja auch unterschiedliche Sichtweisen darauf, was die Qualität von so einem Produkt ausmacht. Und wenn man solche Äußerungen hört, also ich höre sie häufiger in letzter Zeit, und warum das so ist, wäre sehr wahrscheinlich auch eine spannende Diskussion, aber die werden wir, glaube ich, nur am Rande heute führen, ist meine Sichtweise darauf, dass die Developer halt die Verantwortung für die technische Qualität des Produktes haben. Also für die Realisierung, wie das Produkt gebaut wird. Aber ich sehe auch durchaus noch ein paar andere Qualitätsdimensionen. Und deswegen frage ich mich bei diesen Rückmeldungen immer, ob der ein oder die andere Product Ownerin das nicht viel zu eindimensional sieht, indem sie sich äußert, die Developer liefern jetzt nicht mehr die Qualität, die ich brauche.
Ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, welche Erwartungshaltung man voneinander hat. Alleine, du hast jetzt gerade, ne, diese technische Qualität und so weiter, das ist für mich so eine innere Qualität, ne? Also das, was so mein Produkt im Inneren irgendwie hat. Auf der anderen Seite diskutieren wir ja auch an dieser Stelle immer wieder über eine geteilte Ownership. Also dass beispielsweise ein gesamtes Produktteam Verantwortung für das Produkt übernehmen soll. Und dann reden wir eben nicht nur von einer inneren Qualität, sondern auch von diesen äußeren Qualitäten, wie beispielsweise, welchen Mehrwert wir nach außen hin liefern oder ähnliches. Deswegen, ich finde es spannend, da über verschiedene Dimensionen reinzugehen. Und ich kenne das aus jüngsten Diskussionen, wenn es dann um diese Qualitäten geht, dass Product Owner sich in ihrer Verantwortung oder auch Rolle irgendwie behindert fühlen, weil da bestimmte Erwartungen gegenüber dem Team nicht erfüllt oder durch das Team nicht erfüllt werden. Beispielsweise immer wieder nacharbeiten an bestimmten Themen. Ne? Das ist nicht fertig, sondern es ist halt, ja, es läuft, aber man muss noch was machen oder ähnliches. Und da entsteht natürlich Konflikte.
Ja, ja, und ich habe mal in einer meiner ersten, ich glaube, Scrum-Schulungen gehört, dass im Agilen Qualität nicht verhandelbar ist. Ne? Das ist so leicht dahergesagt, aber dass wir halt mit einem anderen Qualitätsbewusstsein an die Aufgabe rangehen, vor allen Dingen, wenn wir iterativ ein Produkt weiterentwickeln müssen, damit nicht sowas passiert, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also wir können uns nicht auf das, was jetzt aus einem Sprint kommt, verlassen und dann auch vielleicht als Product Owner planen, wann und wie wir welche weiteren Schritte machen oder Feedback einsammeln auf dessen, was da fertig geworden ist. Und ich würde das vielleicht nicht so extrem formulieren. Qualität ist nicht verhandelbar. Aber sicherlich ist sie bei einer iterativen, lernenden, schrittweisen Vorgehensweise elementar für alle Beteiligten. Und deswegen haben wir uns das Thema einfach mal genommen. wie wir als Product Owner vielleicht mehr Qualitätsbewusstsein in das gesamte Produktentwicklungsteam bringen können, damit in letzter Konsequenz natürlich wir auch eine größere Chance auf den Erfolg unseres Produktes haben.
Warum mir das Thema noch wichtig ist, kann ich vielleicht an persönlichen Erfahrungen festmachen. Ich habe in einem Team gearbeitet. In dieser Organisation gab es eine separate Testabteilung, eine Qualitätssicherung. Und das hat regelmäßig dazu geführt, dass wir unser Produkt fertig gemacht haben, nach unserem Verständnis, es dann übergeben haben an die Testabteilung. Die haben eine Woche gearbeitet, irgendwelche Magie bewirkt und haben dann festgestellt, wir haben ganz viele Fehler. Und die mussten wir danach bearbeiten. Aber das bedeutete an der Stelle, wir hatten Sachen eigentlich in unserem Kopf schon als fertig. Eine Woche haben wir schon an neuen Themen gearbeitet, dann kommt das wieder, wir müssen wieder dran arbeiten. Und das war auch für mich in meiner Verantwortung als Product Owner extrem ermüdend, weil ich immer Sachen hatte, worauf ich mich nicht verlassen konnte, dass das fertig ist, dass ich nicht sagen konnte, okay, ich kann das abhaken, diese Umsetzungsdimension abhaken und wieder mehr auf das erkennen, was brauchen wir als nächstes gehen. Also sprich auch Discovery und Delivery, was wir hier immer wieder gerne nehmen. Ich wechsle halt auch prozentual immer zwischen diesen beiden Denkweisen, habe die Delivery gerade im Kopf abgeschlossen, will wieder in die Discovery gehen, um zu gucken, was muss ich vielleicht inhaltlich Besseres machen. Nein, dann kommt erstmal noch irgendetwas, hier sind Fehler. Ich war in einem anderen Team, wo die ganze Qualitätssicherung im eigenen Team stattgefunden hat, viel automatisierte Testung. Ich witzel immer so ein bisschen rum, aber es ist ehrlicherweise nur ein bisschen Sticheln. Die waren relativ langsam im Verhältnis zu den anderen, scheinte immer erstmal so. Aber das, was fertig war, war halt wirklich fertig. Ich hatte eine ganz andere kognitive Belastung. Und ich glaube, deswegen ist es so wertvoll, wenn man als gesamtes Team, und da meine ich jetzt auch Product Owner, Scrum Masterin und so weiter, zusammen ein gleiches Verständnis von Qualität hat und auch einen gleichen Anspruch vielleicht an bestimmte Arten von Qualität.
Ja. Du hast die unterschiedlichen Arten oder Perspektiven auf Qualität gerade eben schon mal so ganz kurz angerissen. Aber dann lass uns doch bei der äußeren Qualität anfangen. Weil das ist das, was in meinem Verständnis zumindest im Einflussbereich und in der Verantwortlichkeit von uns Product Ownern liegt und wo ich vermute, dass wir dort am meisten auch wirken, einwirken und Dinge steuern und beeinflussen können.
Sehr gerne. Das ist tatsächlich auch meine Lieblingsqualität, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also die das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja. Die anderen sind halt auch wichtig. Am Ende geht es immer nur zusammen. Das sind halt verschiedene Perspektiven auf das Gleiche, nämlich wir arbeiten zusammen, um irgendetwas zu bewirken. Aber dieses Thema äußere Qualität, wo ich eben über die Menschen, die mein Produkt benutzen, nachdenke, wo ich also Qualitäten erzeugen möchte, die vielleicht sogar als Teil der Produktvision kommuniziert werden, damit wir das, was wir machen, auch einen wirklichen Impact hat, also eine wirkliche Relevanz hat und nicht einfach nur, ich sitze hier und verbringe meine Zeit und lasse mich dafür bezahlen ist. Und jetzt habe ich es schon so ein bisschen gesagt, ich müsste aber den Begriff Qualität einmal kurz etwas schärfen, weil ich finde ihn auch ein bisschen fehlleitend, weil Qualität ist für mich eigentlich der inhärente Grad der Erfüllung von Anforderungen. Das heißt, wenn ich eine Anforderung habe, dann kann sie, wenn die erfüllt wird, ist das qualitativ gut. Ich mache das an Hotelzimmern immer klar. Hotelzimmer haben bei verschiedenen Kategorien andere Erwartungshaltungen. Wenn ich in einem Ein-Sterne-Hotel bin, erwarte ich vielleicht keinen Whirlpool mit allen möglichen anderen Schnickschnack. Ich freue mich, wenn es da ist. Das ist vielleicht eine positive Abweichung meiner Erwartungshaltung. Aber dadurch ist das Ding nicht qualitativ besser, sondern wenn es halt die Erwartungshaltung eines Ein-Sterne-Hotels mindestens erreicht, ist es qualitativ gut. Und das würde ich auch bei der äußeren Qualität und so weiter sehen. Es gibt gewisse Erwartungshaltungen, zum Beispiel löse als Nutzender, also ich jetzt als Nutzer, habe vielleicht die Erwartungshaltung, dass das Produkt mein Problem löst. Oder ich damit das Produkt einfach lösen kann oder ähnliches. Zusätzlich kann ich natürlich sagen, ich möchte eine außergewöhnliche Nutzererfahrung haben. Auch das ist eine Möglichkeit, wenn ich sie denn erwarte oder voraussetze. Ne, also jetzt wechsle ich schon von dem einen Produkt zum anderen, dann muss das auch richtig gut sein. Dann erwarte ich das. Dann ist das eine Qualität, über die ich gerne nachdenken möchte.
Ja, und ich finde spannend, dass du das gerade so beschrieben hast, dass das vielleicht auch bei der Formulierung der Produktvision mit berücksichtigt werden kann, schon von uns als Product Owner und dann aber auch bei vielleicht den Developern oder anderen Beteiligten im Produktentwicklungsteam auch klar ankommt und sehr transparent ist, dass es uns nicht nur darum geht, dass jemand eine bestimmte Aufgabe erledigen kann, sondern er muss das auch irgendwie toll finden. Und dann kenne ich dich, dass du natürlich auch manchmal in so Richtungen diskutierst, das Ganze dann auch messbarer oder greifbarer zu machen als das, was du gerade gesagt hast, außergewöhnliche Nutzererfahrung. Auch das ist ja, kann ja unterschiedlich interpretiert und bewertet werden.
Ich liebe ja Produktvisionen. Das wissen alle, die diesen Podcast irgendwann mal 2 Folgen lang gehört haben. Aber nichtsdestotrotz, dieses Thema Metriken ist für mich so wichtig, weil es eine Art Rückkopplung ist. Eine Rückkopplung, um zu sehen, ob das, was wir machen, in die richtige Richtung geht. Das heißt, ich muss eigentlich auch meine Qualitätsmetriken, an denen ich diesen inhärenten Grad der Erfüllung von Anforderungen in die Produktvision einbetten oder sie mindestens direkt daraus ableiten, indem ich zum Beispiel sage, meine Vision ist irgendwas mit schnell oder schön oder cool oder was auch immer, dass ich dann sage, okay, wie messe ich das? Damit ich das immer erkennen kann. Weil, und das ist für mich eine Maßnahme, um in einem gesamten Produktteam da mehr Klarheit drin zu haben, sobald ich das messe und sobald ich auch über diese Messungen rede, also über die Metriken, die dann erhoben werden, und das immer wieder thematisiere, gerade in meiner Funktion als Product Owner, umso mehr mache ich das zum Teil unseres operationalen Handelns. Wir arbeiten zusammen und ich kann jetzt sagen, guck mal, wir reden über das und das Thema, also ist es wohl wichtig. Und natürlich kann ich das immer predigen, von der Kanzel herab, und dem Rest ist es egal, aber spätestens dann, wenn ich das auch in meine Gestaltungsentscheidung, sprich meine Priorisierung einfließen lasse, zeige ich, und das ist ein bisschen Role Modeling, ne, ich lebe das vor, zeige ich, dass diese Qualität wichtig ist.
Und ich kann solche Arten von Metriken, ich bin ja völlig bei dir, oder irgendwas, was greifbarer ist, natürlich auch auf allen möglichen anderen Ebenen in unserem Produktmanagement-Toolkit, sei es der Produktstrategie oder wenn ihr im Scrum-Kontext unterwegs seid, vielleicht auch in das Product Goal, oder vielleicht sogar in mein Sprint Goal oder wo auch immer integrieren und aus den visionären und strategischen Zielen halt irgendwie ableiten. Also wenn ihr das auf Produktvisionsebene macht, gibt es natürlich auch eine Chance auf den weiter taktisch oder operativen Ebenen, wo ihr arbeitet, das Ganze auch daraus dann wieder abzuleiten. Vielleicht bis in die letzte Konsequenz dann auch auf unsere Anforderungen und Akzeptanzkriterien.
Ja, ich finde gerade auch das Thema Akzeptanzkriterien jetzt gar nicht mal unspannend, weil ich nehme jetzt, ob es jetzt User-Stories sind oder andere Sachen, ne? Also ich finde, ein Product-Backlog-Item sollte eine Art Akzeptanzkriterien haben, wo wir als Team sagen, wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann können wir das Arbeitsergebnis akzeptieren. Gleichzeitig glauben wir, dass auch Menschen da draußen das Produkt so auch annehmen können. Das hat ja für mich nichts im Sinne von einer Abnahme zu tun, sondern dass wir das gemeinsam irgendwie beschließen. Und durch dieses gemeinsame Beschließen bedingt sich für mich auch ein gemeinsames Definieren. Also wir müssen gemeinsam klären, was ist denn hier ein Akzeptanzkriterium? Und wenn ich das hier präzise jetzt auch in Richtung dieser Qualitäten, die wir eigentlich erreichen wollen, die wir in der Produktvision beispielsweise formuliert haben, dann auch anrege, dass wir als Team das so formulieren, und das kann ich als Product Owner in der Regel sehr gut, dass dieses anregen, dann hilft es uns, dass das in diesem Diskurs innerhalb des Produktteams wieder stattfindet. Es wird auf einmal Thema.
Ja. Und wenn ich Metriken geschaffen habe, an denen ich mich messen lasse, bezogen auf die äußere Qualität, natürlich sollten wir dann auch immer das Feedback von unseren Nutzern bekommen, wie weit wir da schon sind oder wie gut was außergewöhnlich toll funktioniert oder so, wieder inspizieren und adaptieren und in das, was als nächstes kommt, wieder mit einfließen lassen. Also ich glaube, auch durch einen kontinuierlichen Nutzerfeedback, der dann wieder das, was wir als nächstes tun oder in welcher Art und Weise wir es tun oder in welcher Reihenfolge beeinflusst, auch darüber haben wir natürlich eine Chance, ein bestimmtes Qualitätsbewusstsein in das Team, in das gesamte Team zu bringen, einfach weil wir diesen Nutzerfeedback, ich nenne es jetzt mal Prozess oder kontinuierliches Vorgehen, einfach mit integriert haben.
Eine der grundsätzlichen Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben, ist halt Selbstwirksamkeit. Also das, was ich mache, dass ich sehe, dass da etwas passiert. Und ich glaube felsenfest daran, dass wenn ich kontinuierliches Nutzerfeedback dem Team als solches zurückspiele, egal ob jetzt als Product Owner oder Researcher oder wie auch immer. Aber sobald ich das halt zeige, das passiert mit Menschen aufgrund eurer Arbeit oder auch, ne, aufgrund unserer Arbeit, desto eher merke ich, welche Relevanz meine eigene Arbeit hat, und desto eher kann ich auch einen Anspruch haben an meine Arbeit selbst. Wenn ich jetzt einfach nicht das Gefühl habe, ich mache das hier alles für die Tonne, für die Ablage, ne, für die Schublade, ey, dann gebe ich mir auch keine Mühe. Dann ist mir das auch wahrscheinlich egal. Wenn ich aber sehe, dass dann Menschen sich freuen oder dass sie frustriert sind oder keine Ahnung was, dann habe ich, glaube ich, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich da auch mich engagiere.
Ja. Ja, jetzt waren wir bei Punkten, wo wir als Product Owner auch dem Entwicklungsteam oder dem Rest des Produktteams vorleben können, wie wir mit der äußeren Qualität umgehen und dass uns das wichtig ist als Product Owner. Dann lass uns doch mal auf eine zweite Dimension von Qualität gucken, auf die innere Qualität.
Ja, die innere Qualität ist für mich all dieser Bereich, wo es auch um so etwas wie technische Nachhaltigkeit geht. Also wir bauen etwas und das, wenn man jetzt mal nicht nur an Softwareentwicklung denkt, sondern auch vielleicht wir machen einen Prozess, den wir als Blaupause für andere Teams und so weiter irgendwie entwickeln und kontinuierlich weiter ausbauen, dann ist das so vielleicht auch die Dokumentation oder die Art und Weise, wie wir es haben. Die innere Qualität ist immer dann für mich besonders spannend, wenn es auch darum geht, wie gut können wir das Produkt eigentlich verändern. Also diese Veränderungsfähigkeit. Deswegen finden sich nachher so Themen, lassen wir nachher drüber sprechen, wie Refactoring beispielsweise. Ne? Also wie gut kann ich mein Produkt anpassen? Und das bedeutet auch, wie sehr macht es mir vielleicht als Teammitglied Spaß, das Produkt auch anzupacken, es bewusst zu verändern. Manchmal ist das so ein richtiger Schmerz, weil es einfach keinen Spaß macht. Ne? Spaghetti-Code, du machst hier irgendwas und ganz woanders passieren komische Sachen. Ohne dass du verstehst, warum ist das jetzt so? Das macht wenig Spaß. Manchmal kann das Forschen natürlich trotzdem Spaß machen, aber im Regelfall geht es hier darum, dass ich eine gute Kontrolle über mein Produkt habe und dass das Produkt innen drin, was die Kunden und die Kundinnen nie sehen werden, aber trotzdem irgendwie gut ist. Und ich glaube, wir können als Product Owner auch da unterstützen, indem wir zum Beispiel versuchen, so bestimmte Praktiken rund um das Thema technische Exzellenz zu fördern. Also zum Beispiel bewusst auch Raum zu schaffen innerhalb eines Sprints, innerhalb des Product Backlogs, die bestimmte Praktiken einfach ermöglicht. Wenn wir nur auf das, wir müssen Features kloppen, eingehen, werden wir hier wahrscheinlich auch viel Luft wegschnüren.
Ja, ich habe das als Product Owner immer versucht, mit meinen Developern zu diskutieren. Also wie viel Zeit sie tatsächlich brauchen, um natürlich ein möglichst technisch exzellentes Produkt zu bauen, also was ihren Qualitätsansprüchen genügt und auch mein als Product Owner. Aber viele Dinge, die wir jetzt ja wahrscheinlich gleich auch noch mal kurz erwähnen werden, sind ja auch Lernen, was ich so für mich selber als Individuum habe oder vielleicht auch als Team oder mir Strukturen aufbauen, dass bestimmte Dinge einfacher gehen. Und ich sehe tatsächlich auch sehr viele Product Owner, die halt viel zu wenig Raum ihrem Entwicklungsteam und ihren Entwicklern geben, an solchen Themen irgendwie zu arbeiten. Und natürlich erzeugt das dann wiederum als Effekt, dass ich als Product Owner den Eindruck erwecke, dass es mir Qualität, also technische Qualität, innere Qualität vielleicht gar nicht so wichtig ist, weil ich will lieber noch mal 3 Buttons haben und 2 Dropdown-Menüs und wie auch immer, anstatt dass wir A, die Dinge richtig fertig bauen, hast du in der Einleitung ja auch schon gesagt, und dass wir auch Zeit haben in eine Verbesserung in der Art und Weise, wie wir Produkte bauen, damit wir in Zukunft vielleicht noch einfacher, besser, geschmeidiger, qualitativ besser das Produkt weiter nach vorne bringen können.
Eine Variante dabei könnte zum Beispiel die bewusste Investition in eine testgetriebene Entwicklung sein. Ne? Also, dass man auch bewusst sich einkauft als Team, Testautomatisierung zu ermöglichen. Das ist unter Umständen am Anfang auch einfach ein Zeitinvest, den man machen muss, weil man vielleicht die Infrastruktur noch nicht hat oder die ersten Tests halt schreiben muss. Aber ich finde, alleine dieser Gedanke, wenn man zum Beispiel test-driven geht, man schreibt zuerst den Test, bevor man das eigentliche Produkt schreibt oder verändert. Auch gerade, wenn es um Bugs geht, die irgendwie auftauchen, bevor ich den Bug fixe, schreibe ich einen Fehler, der den Bug erkennt, ein Test natürlich. Und ich kann dann, das sorgt halt dafür, dass keine Regressionsbugs auftauchen oder super wenige, weil halt der Test bleibt ja da, der wird dann zukünftig immer mitgetestet. Und gerade wenn ich sowas wie einen Spaghetti-Code halt als Ursprungsbasis habe, bei Legacy-Software beispielsweise, dann habe ich etwas, das mir eine Sicherheit gibt, dass Sachen nicht kaputt gegangen sind, während ich was mache. Und in dem Moment, wo ich selber Softwareentwickler bin, hilft das natürlich, einfach ein gutes Gefühl dabei zu haben, das, was ich hier gemacht habe, funktioniert und es hat nichts kaputt gemacht.
Und das haben wir, glaube ich, auch wieder so ein bisschen die Brücke zu dem, was du eben bei der äußeren Qualität sagtest. Also je nachdem, wie Anforderungen und auch Akzeptanzkriterien formuliert sind. Also wenn ich sowas wie testgetriebene Entwicklung, test-driven Development machen will, dann müssen auch die Anforderungen in einer gewissen Art und Weise formuliert sein, damit ich auch überhaupt in der Lage bin, als erstes einen Test zu schreiben dafür. Ne? Also da brauchen wir schon eine größere Eindeutigkeit und natürlich bedingt sich das gegenseitig, dass wir da vielleicht sogar auf beiden, in beiden Perspektiven, äußere und innere Qualität an bestimmten Themen arbeiten können. Mein Lieblingsthema, wofür ich in meinen Teams immer versucht habe, Zeit einzuräumen, ist, dass die Dinge nicht alleine gemacht werden. Ne? Also, dass wir die Sachen zu zweit machen. Wir entwickeln in einem Pair-Programming oder vielleicht sogar in einem Mob-Programming, alle zusammen vor den Rechner, ne? Einen davor, alle anderen dahinter, was auch immer. Und in der kleinsten Variante vielleicht, ja, wir machen mit dem Code-Review oder wie auch immer eher ein Peer-Review oder jemand anders guckt sich das nochmal an oder so. Und auch sowas erfordert einfach auch Zeit. Aber wenn man sowas etabliert, ist meine Erfahrung zumindest, dass das die innere Qualität nachhaltig gesteigert hat und auch einen großen Wissenstransfer unter den einzelnen Developer zur Folge oder als Konsequenz hatte.
Eine Gefahr, die existiert, ist, dass wenn ich als Product Owner aktiv dagegen arbeite oder dagegen wirke, wenn das Team aus sich heraus Peer Reviews oder vor allem auch Pair Programming anfängt. Ne, wenn ich dir sage, ne, ihr sitzt jetzt immer hier zu zweit davor, wir brauchen mehr Features, wir müssen mehr output-orientiert sein, das erzeugt dann wieder so Konflikte. Ich glaube, wir müssen das als Product Owner erstens akzeptieren, dass wenn ein Team da Interesse dran hat, das zu machen und es vielleicht sogar auch versuchen zu fördern. Und Pair Programming kann man auch, jetzt eben nicht als Programming, aber in anderen Disziplinen auch anwenden. Beispielsweise, wenn es um das Design von Nutzeroberflächen geht, wenn es um das Thema Research geht, wenn es um eine Konzeption geht oder ähnliches. Und vielleicht kann ich sogar als Product Owner hier einfach selber mitmachen an einigen Stellen oder das Team involvieren. Auch hier ist das Mehr-Augen-Prinzip durchaus hilfreich.
Ja. Und ich hoffe ja, dass tatsächlich der Scrum Master oder die Agile-Coachin auch solche Themen durchaus auf dem Radar hat und versucht auch mit dem Team zu diskutieren, dass man da Zeit investieren kann. Ich finde immer als Product Owner gut, wenn man so etwas möchte, vielleicht nicht direkt in Richtung des Teams zu laufen, sondern vielleicht eher in Richtung der Scrum Masterin und mal zu reflektieren, ob uns das nicht insgesamt hilft, besser irgendwie unterwegs zu sein oder wenn jetzt die Scrum Masterin kommt, für diese Vorschläge offen zu sein und dann, wie wir eben schon mal gesagt haben, ein bisschen mehr Zeit zu reservieren, dass man sich auch um solche Themen irgendwie kümmern kann. Ganz klassisch lernt man in solchen Scrum-Trainings oft, dass ich natürlich auch in der Definition of Done einige dieser Aspekte festhalten kann. Ne? Also wie gut ist denn die Qualität unseres Codes? Wie viel Testabdeckung haben wir denn tatsächlich? Wurden bestimmte Usability-Tests gemacht? Ja, das kann man am Anfang machen, aber ich sehe das auch so ein bisschen kritisch, wie vielleicht auch bei der Einführung von Definition of Readies. Also was müssen alles die Anforderungen erfüllen, damit sowas da dann in ein Sprint Planning als Anforderung gehen kann. Ich glaube, dass es viel eher darum geht, das gar nicht so hart zu formulieren und zu formalisieren in einer Definition of Done, sondern du hast das eben auch schon gesagt, Dominik, vielleicht viel eher in die Richtung geht, dass man ein gemeinsames Bewusstsein oder eine gemeinsame Sichtweise drauf entwickelt. Vielleicht über den Umweg ist am Anfang ein bisschen über Definition of Done zu spielen.
Sehr gut. Wenn ich jetzt, ich hatte eben schon mal noch Refactoring gesagt, ne? Mhm. Weil ich glaube auch Refactoring ist so eine Sache, wo wir als Product Owner eher Schaden anrichten können, wenn wir es nicht fördern. Weil ich oft auch gesehen habe, dass halt so ein Unverständnis für Refactoring da ist. Trotzdem möchte ich direkt wieder eine Lanze brechen, weil ich selber auch oft gesehen habe und ich selber es auch schon getan habe, Refactoring kann halt auch Spaß machen in der Form von, ich habe einen gewissen Werkstolz, den ich hier gerade produziere. Es fühlt sich irgendwie gut an, dass ich da richtig Ordnung reingebracht habe. Das heißt aber nicht, dass das notwendig war. Und ich finde es legitim, wenn ein Team gerne refactoren möchte, dass man das als Arbeit aufnimmt, dass man das auch macht, gerade nach einer Weile. Gerade auch, wenn man merkt, man arbeitet häufiger an einer Komponente, die jetzt einfach immer mehr Arbeit bedeutet, weil man die jetzt vielleicht mal umstrukturieren müsste oder ähnliches. Aber man muss mit dem Team auch dann darüber sprechen, wann merken wir denn, dass das Refactoring gut ist? Oder wann ist es auch gut genug, um es abzuschließen? Weil Refactoring, das ist wie Umschreiben eines Textes. Ich kann Text immer umschreiben und irgendwann pendel ich so zwischen verschiedenen Sachen hin und her. Aber trotzdem finde ich, kann man das auch durchaus ansprechen. Und wenn man jetzt in meiner Rolle als Product Owner beispielsweise, wenn ich in einem Termin, wo wir drüber sprechen, wie aufwendig vielleicht ein Thema ist. Und da immer wieder dann auch höre, dass bestimmte Sachen sehr aufwendig sind, weil, ne, alter Code, Spaghetti-Code, keine Ahnung, dann kann ich das auch mal ansprechen, ob da nicht vielleicht ein Refactoring sinnvoll wäre. Also es ist ja nicht nur eine Teamverantwortung von den Developern, sondern es ist eine Teamverantwortung auch von mir in meiner Rolle. Das sollte ich also im Hinterkopf behalten.
Sehr gut. Jetzt haben wir auf äußere Qualität und auf innere Qualität geguckt und alle aufmerksamen Trainingsteilnehmer von Scrum-Grundkursen wissen, dass es dann noch den Aspekt der Qualität unserer Zusammenarbeit gibt. Also wie gut arbeiten wir denn zusammen? Nicht wie gut bauen wir das Produkt und wie nutzerzentriert gucken wir denn auf Nutzererfahrung, die jemand mit unserem Produkt hat, sondern wie arbeiten wir denn tatsächlich so zusammen? Was wird dir denn in dem Bereich einfallen, Dominik, was wir als Product Owner mit beeinflussen können, damit wir ein größeres gemeinsames Qualitätsbewusstsein aufbauen?
Wir haben ja an verschiedenen Stellen gemeinsame Rituale, die auch dafür da sind, um uns kontinuierlich zu verbessern. Sei es jetzt, dass unser Produkt kontinuierlich besser ausgebaut wird, ne, indem wir zum Beispiel im Planning oder im Review Feedback ein, also wir holen im Review Feedback ein, im Planning werden wir es berücksichtigen und überlegen, was ist der nächste große Schritt, um eine gemeinsame Richtung zu haben. Aber auch bei so etwas wie einer Retrospektive kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir die gelegentlich auch dafür nutzen, um zu überlegen, sind wir als Team eigentlich mit dem, was wir hier an Qualität erzeugt haben, zufrieden? Fehlt uns vielleicht etwas? Also Raum dafür zu schaffen oder anzuregen, dass es diesen Raum gibt, über Qualität als Team zu sprechen. Also ich kann mir gut vorstellen, mit einer Scrum Masterin oder einem Scrum Master darüber zu sprechen, ob man eine Retrospektive nicht mal so einen Qualitätsworkshop macht und dann vielleicht auch über, ne, Five Whys oder andere Techniken irgendwie rangeht und mit dem Team darüber nachdenkt, okay, was ist hier gut, was ist hier nicht so gut, warum ist das so, wie es ist, um dann halt zu sagen, okay, vielleicht nehmen wir auch hier eine Maßnahme für unseren Verbesserungen raus, die uns dabei hilft, qualitativ besser zu arbeiten.
Ja. Dafür braucht es aber wie immer vielleicht Vertrauen untereinander.
Ja, auf jeden Fall.
Und die müssen wir auch überlegen, ob wir die nicht in irgendeiner Art und Weise vielleicht sogar stärken können oder eine gewisse Sicherheit bei allen Beteiligten etablieren können. Ne? Also manchmal habe ich das Gefühl, dass mir auch durch die Developer, mit denen ich zu tun hatte, so ein bisschen vorenthalten wurde, so ist es richtig, wie gut die innere Qualität denn tatsächlich ist. Ne? Also man muss sich da ja auch in irgendeiner Art und Weise vielleicht sogar öffnen, um Transparenz darüber zu schaffen, dass wir hier doch vielleicht noch ein bisschen mehr Aufgaben haben oder ein bisschen mehr Zeit oder auch Arbeit investieren müssen, damit wir uns dem Thema bessere technische Qualität irgendwie nähern können.
Ja, also dieses Thema psychologische Sicherheit finde ich mega, weil ich da immer wieder auch drüber stolpere, wenn einfach diese Zusammenarbeit da nicht funktioniert, wenn Vertrauen nicht da ist. Egal, wie man es jetzt macht, ich will es auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, gerade bei dem Thema, weil es einfach dem nicht gerecht werden würde. Aber wir wissen halt auch auf Studien wie beispielsweise von Google, dass psychologische Sicherheit relevant ist, damit du ein hochperformantes Team hast, das auch wirkungsstark ist. Und gleichzeitig sorgt es auch dafür, dass wenn du diese Sicherheit hast, der quasi die Abkehr der einzelnen Teammitglieder, so im Sinne von, ne, innere Kündigung, Burnout oder was auch immer an schlimmen Sachen passieren kann, weniger oft passieren. Deswegen finde ich das, vielleicht müssen wir da separat nochmal drüber sprechen, aber das ist ein wichtiges Thema, was halt auch dann durch uns wieder schnell kaputt gemacht werden kann. Ne? Also so, wir sind halt in so einer Servant Leadership, so einer fachlichen Führungssituation und so weiter. Das ist gar nicht so trivial, darin zu arbeiten. Wenn wir dann aber uns irgendwie Sachen rausnehmen, wo wir uns wie so ein Teamleiter quasi aufspielen, kann das bei einem Team auch komische Effekte erzeugen. Und die halten dann vielleicht auch eben sowas wie eine innere Motivation der Teammitglieder für Qualität des Produktes vielleicht auch sogar zurück. Und da kann man, glaube ich, wir können da nicht super viel super richtig machen oder zusätzlich machen. Wir können aber vieles falsch machen oder kaputt machen.
Ja, und dazu gehört höchstwahrscheinlich auch, wie transparent wir selber unterwegs sind als PO, auch mit unserem Wissen und wie, ich habe es gerade eben schon mal angedeutet, wie offen und transparent auch andere mit ihrem Wissen und ihrem Know-how über bestimmte Themen halt irgendwie umgehen Und ich glaube, uns hilft es immer, qualitativ besser unterwegs zu sein und ein Qualitätsbewusstsein zu etablieren, indem wir auch mal ein bisschen out of unserer eigenen Box und unseres eigenen Verantwortungsbereiches denken und kommunizieren und uns auch miteinander unterhalten, weil ganz oft so der Effekt dann entsteht, deswegen oder deswegen guckst du da drauf oder wie auch immer. Also es hat neben der Sicherheit untereinander des Vertrauens natürlich auch viel mit, was wissen andere über bestimmte Ziele oder bestimmte Perspektiven und können wir daraus nicht eine gemeinsame Sichtweise in irgendeiner Art und Weise etablieren.
Um jetzt doch wieder zur psychologischen Sicherheit zurückzukommen. Ah. Du hast gerade von vom Wissen gesprochen. Ich glaube, man muss auch bewusst über das Nichtwissen sprechen.
Ja.
Und damit, einige würde sagen, man macht sich so ein bisschen angreifbar. Ich glaube, das ist genau der Gegenteil. Das Gegenteil. Wenn ich halt jetzt sage, ich habe hier einen Fehler oder ich weiß etwas einfach nicht, dann mache ich etwas offen, was den anderen vielleicht auch zeigen oder sie anregen kann, dass sie auch mal sagen, sie wissen da etwas nicht. Also dieses Eingestehen von Nichtwissen ist, glaube ich, auch etwas, das in dem Rahmen wichtig ist.
Gut, dann lass uns so ganz langsam die Folge vielleicht rund machen. Was wären denn noch Punkte, wo du sagen würdest, die möchtest du gerne noch in das Thema Qualitätsbewusstsein ins Team bringen, Product Ownern mitgeben?
Ja, die richtige Frage ist ja am Ende, was kann ich tun? Also was kann ich machen, damit mein Team eher in der Lage ist, auf Qualität zu achten. Warum auch immer sie nicht darauf achten. Jetzt haben wir verschiedene Sachen gesprochen. Ich glaube, als Product Owner kann ich zum Beispiel das, was ich als Qualität verstehe oder das, was wir vielleicht auch vereinbaren, was Qualität ist, auch nutzen, um meine Backlog-Items zu priorisieren. Um also da auch bewusst zu sagen, lass es ruhig irgendwie sagen, ich habe ein qualitätsorientiertes Product Backlog, wo ich ja halt sagen kann, das sind meine Produktqualitäten, das ist wichtig und danach sortiere ich auch. Vielleicht mache ich es auch in einem System, mit dem ich meinen Product Backlog organisiere, sichtbar. Ne, sei es jetzt ganz ordinär, indem ich das irgendwie auf Papier an den Wänden habe und da Sachen draufschreibe oder bei Jira implementiere oder wo auch immer, vollkommen egal. Dann kann ich mir auch Gedanken darüber machen, wie sehen eigentlich meine Stakeholder das? Weil ich meistens in den vielen Kontexten habe ich die meisten Business-Stakeholder in meinem Umfeld und arbeite mit dem am intensivsten zusammen. Und wenn die natürlich jetzt keinen Qualitätsanspruch haben, dann wird sich das auch in ihrem Verhalten niederschlagen. Also beispielsweise, indem Sachen schnell gewechselt werden oder ja, dann ist das halt nicht fertig, aber lass uns trotzdem, es muss trotzdem raus. Ja, also irgendwie solche Sachen. Gleichzeitig, wenn die aber Qualitätsansprüche haben, kann ich auch versuchen, das in das Team im Team erlebbar zu machen, dass es diese Anforderungen und diese Ansprüche gibt, immer auch natürlich mit dem, warum sind die eigentlich da und warum ist es auch vielleicht wichtig. Also ich würd neben so einer qualitätsorientierten Backlog-Priorisierung eben auch ganz bewusst meine Stakeholder versuchen zu sensibilisieren, was ist bei uns qualitativ wichtig und was machen wir auch aus welchem Grund genau dafür. Das ist nämlich so eine Art transparente Qualitätsberichterstattung, weil ich halt dann jederzeit auch sagen kann, das ist der aktuelle Stand zu dem, was wir hier machen. Da haben wir qualitative Lücken vielleicht, ja, auch als Team, das kann ich im Review regelmäßig anmerken. Ich kann das im Planning auch als vielleicht ein Fokus, eine Fokusdimension für den nächsten Sprint nehmen oder ähnliches. Ich glaube, da mache ich das Thema schon sehr präsent.
Ja, und damit zeige ich auch, ne, du sagst, ich mache es präsent, aber damit zeige ich auch, wie wichtig das ist und das ist vielleicht auch so ein bisschen Leadership by Example. Ne? Also ich verhalte mich so, wie ich hoffe, wie andere dann vielleicht sich auch mitverhalten oder was ihnen irgendwie wichtig ist. Also es ist sehr wahrscheinlich wie in so vielen Fällen, dass ich bestimmte Dinge einfach auch mal vorleben sollte, damit andere vielleicht nachmachen oder mitmachen oder wie auch immer man es bewerten will.
Ja, ich finde, du darfst halt bei solchen Sachen nicht das von anderen erwarten, was du auch nicht selbst bereit bist zu erfüllen. Das gilt sicherlich jetzt auch nicht universell, dieser doofe Spruch, aber wenn es um so etwas geht, ich kann halt jetzt nicht zum Beispiel sagen, komm, Qualität ist unser höchster Wert und dann sage ich, das muss jetzt aber raus. Ne? Oder ähnliches. Dann kann ich das natürlich in Absprache machen, wir können bewusst technische Schulden aufnehmen, also etwas, aber ich glaube, wir müssen das vorleben. Und was wir dadurch erzeugen, ist so eine Art auch Anreizsystem, ne? Wenn wir leben das vor. Wir können das aber auch honorieren, wenn das jemand anders macht. Also, ich will nicht sagen loben, weil loben immer so etwas von oben herab hat. Ne? Also, wer lobt, dass die Eltern loben die Kinder. der Chef lobt den Angestellten. Irgendwie so etwas hat immer so ein Hierarchieding. Aber zumindest dieses Wertschätzen, dass jemand etwas getan hat für die Qualität. Oder auch eben aufzuzeigen, wo Grenzen sind. Ne? Oh, da ist die Qualität aber jetzt nicht gut gewesen, da haben wir ein Problem gehabt. Das müssen wir zukünftig verhindern, weil es ist nie nur eine Einzelperson, wo das dann ist. Ne? Manchmal ist es auch, okay, das ist durchgegangen, das ist ein Fehler passiert. Ja, okay, aber lass uns lernen und lass uns dieses Lernen auch positiv bestätigen. Also so, ich sag mal in Klammern, soziale Anreizsysteme gestalten. Klar könnte man auch sagen, es gibt hier variables Gehalt, wenn man die Qualität anhält, aber davon halte ich nicht viel.
Ja, da bin ich völlig dabei, da halte ich auch nicht so viel davon. Aber vielleicht ist das ein ganz schönes Schlusswort, ne? Also ich glaube, wenn wir als Product Owner erkennen und auch vorantreiben möchten, dass Qualität wichtig ist oder wichtiger werden soll in unserem Produktentwicklungsteam, dann ist das etwas, was sehr wahrscheinlich Zeit braucht und auch nur mittel- und langfristig funktionieren kann. Und auch nur kontinuierlich irgendwie funktionieren wird. Also wenn man sich kontinuierlich mit diesem Thema irgendwie beschäftigt. Und wenn man es schafft, zu kommunizieren und zu vermitteln, dass es die Verantwortung aller ist. Ne? Also wir haben ja ganz bewusst die verschiedenen Qualitätsdimensionen aufgemacht. Die äußere, die innere, die Zusammenarbeitsqualität. Und wir haben an vielen Stellen tatsächlich auch Einflussmöglichkeiten als Product Owner in all diese drei verschiedenen Arten der Qualität Einfluss zu nehmen. Aber letzten Endes ist es wieder ein gemeinsames Spiel. Und dort müssen aus meiner Sicht alle Beteiligten auch ihre gemeinsame Verantwortung erkennen und auch wirklich in eine gemeinsame Richtung wollen. Gut, Dominik. Hast du noch einen finalen Tipp oder einen finalen Gedanken, den du mitgeben möchtest?
Ich glaube, das sind jetzt natürlich sehr viele Sachen, die wir hier so aufgeführt haben. Und ich gestehe an der Stelle natürlich auch, dass ich all diese Sachen nicht konsequent selber nutze, sondern es ist sehr situativ, was ich vormache. Mal das eine mehr, mal das andere weniger, wie es halt so ist. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass wir uns auch bewusst machen, dass in der Art und Weise, wie wir unsere Rolle und unsere Verantwortung ausleben, wir am Ende auch unser Team immer mitprägen, aber gleichzeitig ihnen auch einen Möglichkeitsraum anbieten, dass man eben gute Qualität bauen kann. Und wenn wir unzufrieden sind mit dem, wie das Team arbeitet, würde ich auch, nicht nur, aber auch auf mich in meiner Rolle und meiner Zusammenarbeit mit dem Team schauen. Vielleicht habe ich da die besten Anreize, die besten Möglichkeiten, die besten Hebel, um etwas zu verändern.
Das ist nochmal ein schönes Schlusswort. Und ich hoffe, ihr konntet den ein oder anderen Gedanken aus dieser Episode mitnehmen. Falls ja, oder wenn ihr einen ganz anderen Blick auf das Thema noch habt, eine ganz andere Perspektive, dann freuen wir uns immer über Feedback. Das könnt ihr machen gerne auf unserer Produktwerker-Seite unter dieser Podcast-Episode. Da findet ihr einen Blogpost oder ihr geht einfach auf unsere Produktwerker-LinkedIn-Seite. Und auch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an Dominik oder mich wenden. Schreibt uns einfach an. Wir freuen uns über Feedback. Danke dir, Dominik.
Sehr gerne. Ich danke dir.
Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback@produktwerker.de. Wünscht euch ein Thema? Schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet. Vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.